Wie war eigentlich deine Kindheit? Es muss keiner eine Antwort geben, aber mal einen Moment für sich drüber nachdenken. Vor einiger Zeit, schon ein paar Jahre her jetzt, las ich die interessanten Ausführungen von Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein über eine glückliche Kindheit und worin das eigentlich besteht. Wir alle wissen, dass sich im Nachhinein die Dinge immer sozusagen verklären. Das, was man irgendwie noch gut in Erinnerung hat, wird immer schöner, je weiter es weg ist. Vielleicht auch schlechte Erfahrungen immer schlechter, wobei in der Regel verblasst das dann auch ein bisschen. Und Hans-Joachim Eckstein sagt, eine schöne Kindheit liegt gar nicht vor allem darin, dass man in der Kindheit jetzt nur schöne Sachen erlebt hat oder vielleicht noch nicht mal lauter schöne Sachen, sondern oftmals darin, dass man als Kind noch die Vorstellung in sich trägt, man hat noch alles vor sich und man erwartet noch viel Gutes. Das alleine fühlt sich schön an, wenn man noch Gutes zu erwarten hat. Und im Laufe des Lebens kommen schlechte Erfahrungen. Und wir lassen uns immer mehr einreden, der Traum zerplatzt, das wird nichts mehr, irgendwie geht's kaputt. So gut wird das gar nicht mehr. Spannendes Thema, finde ich. Zukunft. Heute geht es um Zukunft. Und die Frage, wie wir mit unserer Zukunft umgehen, beziehungsweise wie wir auf unsere Zukunft gucken, bestimmt auch, ob wir eigentlich auch jetzt unser Leben als ein gutes Leben empfinden. Wir haben ja vor einiger Zeit die fünf Bücher Mose mal so durchgeblickt, überblicksmäßig und mal versucht rauszufinden, was uns das für unser Leben als Christen heute zu sagen hat. Eigentlich wollte ich das Buch Josua nur kurz streifen. Wir haben da schon mal eine Stelle draus genommen. Nun ergibt sich aber durch die neue Ordnung der Perikopentexte, der Predigtexte in unserer Kirche, die ist jetzt gerade neu eingeführt, dass mehr alttestamentliche Texte vorkommen. Und da ich ja den Anspruch habe, dass ich das so einigermaßen auch dann predigen möchte, aber nicht zweimal über einen Text predigen möchte unbedingt, wenn es sich gerade so anbietet, habe ich gedacht, okay, dann nehmen wir eben diese Josua-Texte und blicken doch nochmal mehr ins Buch Josua. Und heute blicken wir an den Anfang. Gott hat sein Volk gerade aus der Sklaverei in Ägypten geführt und sie stehen jetzt vor dem Land, das sie einnehmen sollen, das Gott ihnen schenken will, in dem ihr Leben zur Entfaltung kommen soll, auf das sie immer geblickt haben, das immer die gute Erwartung war, die sie hatten. In allem Schweren, was diese Flucht aus Ägypten, der Widerstand des Pharao und auch die Wüstenwanderung so mit sich brachte. Immer ging es darum, wir kommen in das gute Land, da wird's gut. Und nun müssen sie nur noch über den Fluss Jordan. Naja, und sie müssen noch die Völker vertreiben, die bisher in den Ländern wohnen, na gut. Aber der Gottesmann Mose tritt jetzt von der Bühne ab. Und Gott bestellt einen Nachfolger, nämlich Josua, Jehoshua auf Hebräisch, sehr ähnlich dem Namen Jeshua. Und jetzt, ich habe so eine Situation einmal schon erlebt, es gibt so Gedanken, Mensch, wenn man nach dem mal Nachfolger ist, das kann nur schief gehen. Mose ist sicherlich so jemand gewesen. Was will man denn da als Nachfolger, bitte? Nach so einem Mann, wenn man nur auf den Mann guckt und nicht auf das, worum es wirklich ging. So, nun geht es in dem Buch Josua darum, wie das Volk das Land in Besitz nimmt, das Gott ihnen versprochen hat. Wozu er sie eigentlich aus der Sklaverei befreit hat. Wozu sie die Strapazen der Wüstenwanderung auf sich genommen haben und es soll jetzt Wirklichkeit werden. Es geht um die Zukunft des Volkes. Und wir werden viel über unsere Zukunft entdecken. Oh, ich brauche mal den Tippser da noch. Deswegen unser Thema mit Zukunft, Leben. Ich lese uns den Text aus dem Buch Josua Kapitel 1, die ersten 9 Verse. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du das Recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Habe ich dir nicht geboten? Sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Mit Zukunft leben. Wie stellt Gott das Josua vor? Erstens das Geschenk. Zweitens der Weg. Drittens der Zuspruch. Erstens das Geschenk. Gott macht dem Volk ein Geschenk. Man kann das ja vergessen haben, längst als Volk, so. Wir können auch längst vergessen haben, und Marlies Wilbrand hat da eben noch mit uns drüber gesprochen, was uns geschenkt ist. Und wenn man das vergisst, dann lohnt sich alles nicht mehr. Dann wird man es auch nicht in Anspruch nehmen. Deswegen wird hier erinnert. Ja, dieser Mann, der eigentlich zittern müsste, wie soll ich das bloß machen? Mit dem wird jetzt nicht darüber gesprochen, was er im Genauen alles jetzt da so tun soll, um das Volk für sich zu gewinnen und so. Gott wird sich darum kümmern. Ihm wird zugesprochen, ihr werdet jetzt in dieses Land gehen, das ich euch gegeben habe. Man könnte auch übersetzen, dass ich im Begriff bin, euch zu geben. Aber auch da ist drin, der Fokus liegt nicht darauf, ihr müsst es noch einnehmen. Das wird schwer. Hey, kauf dir mal eine richtige Waffe, trainier mal ordentlich 20 Kilometer Lauf, damit ihr auch Konditionen habt. Mach dich mal bereit. Ja, das wird eine richtig anspruchsvolle Angelegenheit hier. Wie willst du das eigentlich schaffen? Nein, ich bin im Begriff, es euch zu geben. Ja, es ist im Laufen. Bei mir ist das längst klar. Ist schon fertig. Ist schon da. Nicht schon vor euch. Jedes Stück, auf das ihr treten werdet, ist schon euer. Deshalb mach dich auf. Erhebe dich, steht da wörtlich. Ja? So komm, raus aus dem Sessel. Los. Ich kann aber gar nicht her. Wer redet denn von dir? Das Überqueren des Jordan ist tatsächlich in dieser Jahreszeit eigentlich ein unmögliches Unterfangen. Denn das ist ein reißender Fluss, der hat ein ziemliches Gefälle. Deswegen gibt es vermutlich auch keine Ortschaften dort am Jordan. Normalerweise sind am Fluss nicht immer Ortschaften. Aber nicht nur das Überqueren des Flusses ist eine Herausforderung, sondern auch die anderen Völker, die man erst vertreiben soll. Es wird uns im Alten Testament immer wieder erklärt, die Völker haben Gott gegenüber ihr Land verloren, weil sie gottlos gelebt haben. Ja, das muss man jetzt einfach mal, wir meinen ja heute, wir müssten Gott verteidigen, ja, dass er so schreckliche Dinge da macht. Das ist auch zu beachten für unser Empfinden, sehr wohl. Ja, man muss sie einfach wissen, Es ist Gottes Welt und diese Völker haben sich an Gott vergangen. Deswegen verlieren sie ihr Land und Gott gibt es seinem Volk. Das auf die Schnelle, wir haben uns ausführlich im Bibelgespräch darüber unterhalten. Wer sagt, oh, das hätte ich ja auch gerne mitgekriegt, kann sich erstens bei mir melden und zweitens in Zukunft kommen, es gibt weitere spannende Dinge im Bibelgespräch. Ja, wir haben uns darüber mal ausführlich ausgetauscht. Wichtig ist ja nun hier, das Land muss in Besitz genommen werden. Wenn man nicht reingeht, hat man es auch nicht. Und jetzt wird es für uns äußerst spannend. Wir stehen ja auch vor Herausforderungen als Menschen, die mit Jesus Christus leben. Jeder persönlich vor eigenen und auch gemeinsam vor welchen, vor denen jeder Christ steht. Ja, Gott lässt uns unser Leben ja nicht an uns vorbeileben, als ob wir damit nichts zu tun hätten. Auch wenn er das alles machen will, was wir ja gemeinhin vergessen. Er schenkt uns das Leben, das er uns geben will, immer so, dass wir es erleben. Obwohl es eben ein Geschenk von ihm ist. Und nun sind wir heute in einer völlig anderen Lage als das Volk Gottes damals. Als Gott Jesus Christus in unsere Welt gesandt und für uns hat sterben lassen und dann von den Toten auferweckt hat, hat er seinen Umgang mit uns Menschen geändert. Ich frage mich immer wieder, warum so viele Menschen, die sich furchtbar darüber aufregen, wie brutal das im Alten Testament war, warum man das nicht merkt beim Bibellesen, dass es heute anders ist. Ja, es war damals so, das hat auch seine Bedeutung. Denn Gott wollte deutlich machen, was es heißt, wenn Menschen Gott beiseite schieben und sich gegenseitig sich ausliefern. Dann kommt dabei Mord und Totschlag heraus. Schon ganz am Anfang war das so. Gleich nachdem der Mensch gesagt hat, auf das, was Gott pfeift, können wir auch pfeifen. Sofort ging es mit zwei Brüdern los, der eine bringt den anderen um. Und so geht die ganze Weltgeschichte weiter, bis heute. Und so ging es auch im Leben des Volkes Israel immer wieder. Der alte Satz, wer nicht hören will, muss fühlen, ist ja nicht im Sinne einer Schadenfreude zu sehen, aus meiner Sicht. Auch wenn es schon oft so gesagt wurde. Aber es ist eine Erfahrung, die wir machen können. Vieles in unserem Leben lernen wir nicht, wenn es uns jemand erklärt. Wir müssen es erleben. Und ich behaupte, Gott ist der beste Pädagoge. Man muss diese Dinge ja sagen. Ich habe da schon mal vor Jahren, als das Jahreslosung war, so einen Leserbrief oder auch einen Kommentar eines Pastors und so weiter in der Zeitung, Wort zum Sonntag, und dann Leserbriefe darauf, wo sich jemand aufregte, wie kann man solche Worte überhaupt für uns persönlich in Anspruch nehmen. Das muss deshalb einfach mal gesagt werden. Wir sind heute in einer anderen Lage. Es geht heute für keinen Menschen, der Gott glaubt, darum, andere anzugreifen oder zu vertreiben oder etwa zu vernichten. Man sollte Bibel lesen, wenn man über die Bibel spricht, aus meiner Sicht. Niemand führt einen Krieg berechtigterweise im Namen von Jesus Christus. Niemand. Er mag die anderen so oft als Achse des Bösen bezeichnen, wie er will. Aber immer wieder wird in der Bibel deutlich, und ich wünsche mir, dass ihr diesen Schwenk jetzt mit mir machen könnt, ich diskutiere gerne über dieses Thema mit euch, dass ihr diesen Schwenk mit mir machen könnt, dass das Volk Israel ein Vorbild für unser Leben ist. Im 1. Korintherbrief sagt Paulus das einmal ausdrücklich und immer wieder wird es so deutlich. Ich hoffe, ihr habt es auch gemerkt in den Predigten über die 5 Bücher Mose. Wir sollen an der Geschichte des Volkes Gottes im Alten Testament lernen, wie Glauben auch heute geht. Deswegen müssen wir einerseits umdenken und andererseits einfach mal voll hinhören und reingucken, denn es ist uns auch gesagt. Das Land, das wir einnehmen, ist kein Gebiet dieser Erde, sondern das Leben, das Gott uns schenken will, im Raum seiner Liebe. Damit ist auch die Ewigkeit inbegriffen. Ja, das, was diese Welt ist, wird uns später als ein Klacks erscheinen, wenn wir mal da sind. Im Moment ist das ja noch unsere Wirklichkeit hier und wir können uns gar nichts anderes vorstellen. Deswegen müssen wir uns auch ernst nehmen. Aber es geht um viel mehr. Es geht um das, was uns in den Wochenspruch in Aussicht gestellt wurde. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es ist uns ein unfassbar herrliches Reich geschenkt beim Vater im Himmel. Und der ist jetzt schon da. Und er schenkt uns jetzt schon so Großartiges, Es könnte sein, dass wir merken, Mensch, so viel habe ich ja noch gar nicht in Anspruch genommen. Wir sind nicht auf dem Weg in ein Land, sondern in den Himmel und in die Freude an Gott und am Leben, das er uns schenkt. In die Zukunft, die Gott für uns bereit hat und mit der er heute schon unser Leben prägen will. Das ist das Spannende. Mit Zukunft leben heißt, du hast Zukunft. Leb doch heute damit. Dann könnte es sein, dass es dir in allen Strapazen und auch trotz aller Strapazen vielleicht doch so vorkommt, dass du nicht nur eine schöne Kindheit hattest. In der Ewigkeit hat ja nichts mehr Platz, was Gottes Liebe widerspricht. Dort werden wir erfüllt sein davon, dass Gottes Herz für uns schlägt und wie es das tut. Und das soll auch in dieser Welt schon Raum bekommen. Mit Gottes Zukunft leben bedeutet, dass wir unser Leben ganz auf ihn einstellen und so schon jetzt in den Genuss seiner Liebe kommen. Jede Stelle, die ihr betretet, habe ich euch gegeben, wird Josua gesagt. Das heißt, immer wo wir im Vertrauen auf Gott etwas wagen und etwas erfahren, wird Gottes Geschenk für uns Wirklichkeit. Niemand soll dich daran hindern, wird Josua gesagt. Und damit ist auch das ganze Volk gemeint. Gott wird das Land geben. Er ist schon längst dabei. Auch wenn wir mitunter daran verzweifeln, dass sowohl an uns als auch vielleicht in unserem Empfinden so wenig davon zu sehen ist. Das könnte auch daran liegen, dass wir den Weg außer Acht lassen, auf dem wir dieses Land einnehmen. Darum geht es nämlich als Zweites. Wenn hier vom Gesetz die Rede ist, ist vermutlich das fünfte Buch Mose gemeint, denn gerade ist das von Mose ans Volk auch weitergegeben worden, der Rückblick auf das, was das Volk mit der Rettung und der Wüstenwanderung bisher erlebt hat und was Gott ihnen damit schenken wollte und dass er sie bewusst auch unangenehme Wege geführt hat, damit deutlich wird, was in ihnen ist und damit sie Vertrauen auf Gott lernen. Ja, manchmal steht uns das Wasser bis zum Halse, damit wir lernen, dass wir Hilfe brauchen. Und nicht alleine zurechtkommen. Manchmal schickt Gott uns weite Wege, damit wir kräftig werden. Das wird man auf kurzem nicht. Und jetzt wird hier gesagt, sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, nach dem, was Gott euch mitgegeben hat, wie euer Leben gelingt. In dem Maße, wie das Volk Gottes Worte ernst nimmt, werden sie in Empfang nehmen, was Gott versprochen hat. In dem Maße. Und jetzt kann man, tut das gerne, wenn wir hier Predigten drüber haben, ist das ja eigentlich nur hoffentlich so, dass mal das Wasser im Mund zusammenlaufen soll, damit man anfängt, Bibel zu lesen. Also das ist ja eigentlich meine Absicht. Jetzt kann man mal durchgucken, durchs Alte Testament, wie das Volk mit diesen Worten umgegangen ist. Und dann werden wir entdecken, sie feiern Erfolge. Und wir haben es schon entdeckt bei Josua 7. Und dann werden wir entdecken, dass sich, und an der Stelle war es sogar nur ein Einzelner, sich nicht dran gehalten hat, was Gott sagt. Und schon konnte das ganze Volk eine Stadt nicht einnehmen. Obwohl Gott versprochen hatte, das ist ja schon längst euer. Ja, und es kommt in der Geschichte dieses Volkes dazu, dass sie Völker übrig lassen, weil sie nicht in der Lage sind, sie einzunehmen, weil sie Gott nicht ernst nehmen. Und diese Völker werden im Laufe der Geschichte Israels sowas wie Entzündungsherde. Wenn wir dann später von Bedrohung des Volkes lesen, bei den berühmten Geschichten eines Simson oder wer es noch immer, da sind immer irgendwelche Völker beteiligt, die dem Volk Israel schaden wollen. Und das sind Völker, die sie übrig gelassen haben. Das ist schon unfassbar. Wo sie auf Gottes Wort hin handeln, kann ihnen nichts widerstehen. Wo sie es nicht tun, ist jeder Widerstand zu groß. was Gott uns, und im fünften Buch Mose wird zum Beispiel werden, da neben anderen Dingen auch die 10 Gebote wiederholt. Was Gott uns sagt, wie unser Leben gelingt, ich sage jetzt vielleicht nichts Überraschendes, vielleicht ja doch, aber das ist unserer menschlichen Natur immer fremd. Nicht, weil es nicht zum Menschsein passen würde. Es ist das Beste, was es für Menschen gibt. Das sagen ja sogar viele Zeitgenossen, die mit Gott gar nichts zu tun haben wollen. Ja, wenn man die 10 Geboten leben würde, dann wäre die Welt heil. Sie vergessen ja immer, dass es in den ersten Geboten schon um Gott geht, die ja gar nicht gelebt werden. Die meinen sie auch nicht. Sie meinen eigentlich nur den zweiten Teil. So, aber das ist unserer menschlichen Natur fremd, das so zu leben unter uns. Sonst hätte Gott es nicht gesagt, wenn es selbstverständlich wäre. Und wir tun immer so, als wenn sich was anderes aufdrängt, dann müssen wir dem anderen ja folgen und Gott wird schon Verständnis haben. Ja, Gott hat für alles Verständnis. Er wird vielleicht nur nicht ändern, dass es dann kaputt geht. Weil er schon vorher gesagt hat, wenn du es so machst, geht es kaputt. Wenn du eine Tasse runterschmeißt, dann macht sie kaputt. So ist es eben. So habe ich euch konstruiert. Wo wir Gott nicht vertrauen, da werden wir auch seinen Worten nicht folgen. Wo wir seinen Worten nicht folgen, da vertrauen wir ihm auch nicht. Das sollte uns klar sein. Denn Sünde, wie es die Bibel nennt, ist ja nicht, du hast schon wieder was Böses gemacht. Sondern Sünde ist dieses Misstrauen gegen Gott, das in seinen Auswirkungen wie ein Krebsgeschwür unser Leben zerfrisst. Deshalb ist Gott da auch so genau. Ja, wer Gottes Gebote nicht kennt, gibt es genügend Menschen von, der kann nicht gelingend leben, weil er immer andere und sich beschädigt. Es geht trotzdem kaputt. Unwissenheit schützt an der Stelle vor Schaden nicht. Aber dann hat Jesus mal gesagt, wer Gottes Gebote kennt, und er hat sie ja dann nochmal ausgelegt in die Tiefe, wer das kennt und nicht danach lebt, der ist einfach dumm. Das müssen wir vielleicht mal so hart hören, obwohl unsere menschliche Natur das gar nicht hören will. Das ist ja im Römerbrief vom Apostel Paulus die Rede, dass wir mit Christus am Kreuz gestorben sind. Unser alter Mensch ist tot. Ja, aber der alte Mensch meldet sich noch ganz schön, hat Martin Luther gesagt. Und der will nicht, dass man ihm sagt, was er bitte mal lassen sollte oder was er mal machen sollte, obwohl es ihm widerspricht. Das will der gar nicht. Und jetzt müssen wir ja mal deutlich ins Auge fassen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Neues Testament, also das Evangelium, wie wir es nennen, die Rettungsbotschaft von Jesus, die Freiheit, in die Gott uns führt durch den Tod und durch die Auferstehung seines Sohnes, heißt nicht, auch weißt du, was ich früher gesagt habe, habe ich eigentlich gar nicht so gemeint. Wenn du stiehlst, ist das eigentlich gar nicht schlimm. Wenn du deine Eltern nicht ehrst, geht nichts kaputt. Kannst andere ruhig lieblos behandeln, habe ich alles nicht so gemeint, mach mal, was du willst. Wenn du die Ehe kaputt machst, entsteht kein Schaden für dein Leben und für das andere. Nö, überhaupt nicht. Wenn du neidisch bist, da wird nichts schlimm. Das heißt nicht Evangelium. Evangelium heißt, Gott hat dir gesagt, Mensch, wie dein Leben gelingt und du hast es kaputt gemacht. Und jetzt kommt Gott in seinem Sohn und nimmt dich an, so wie du bist. So, und jetzt erzähl mir mal, wenn der für das stirbt, was du angerichtet hast, dass du so weitermachen willst. Dann hast du es nicht verstanden. Wenn du gerne so weitermachen möchtest und immer die Schuld bei anderen suchst dafür und nur Verständnis und Erklärung brauchst, um ja, deinen alten Mensch weiter zu pflegen, dann hast du es nicht verstanden, dann glaubst du es nicht. Komm doch zum Glauben daran, dass Jesus dich neu macht, dass nicht nur deine Schuld beseitigt ist, davon ist weniger die Rede als von diesem Misstrauen gegen Gott, sondern dass Gott dir ans Herz geht. Deswegen stirbt er für dich und steht von den Toten wieder auf und jetzt kannst du in einem neuen Leben wandeln. Gerne Römerbrief durchlesen. Oh, herrlich. Haben wir alles im Bibelgespräch besprochen? Mhm. Na gut. Ich mache ein bisschen Werbung. Ja, neues Leben sollst du haben.
dann pflegt doch nicht das Alte.
Deswegen hat der Apostel Paulus in seinen Briefen, da kann man das hervorragend nachvollziehen, Seelsorge mit der Bibel. Am Anfang stellt er dar, was du in Jesus hast, um dann am Ende der Briefe regelmäßig darzustellen, wie das jetzt praktisch gelebt für dich aussieht und was das für positive Auswirkungen in deinem Leben hat. Und das heißt Evangelium auf, so wie Jesus es sagt, kehrt um. Martin Luther hat gesagt, unser Leben ist eine tägliche Buße, eine tägliche Umkehr. Immer wieder entdecken, ach Herr, ich habe dir ja schon wieder nicht vertraut. Das tut mir leid. Und sag mir, wie wir es wieder hinkriegen. Das ist Evangelium. Im Alten Testament gab es keine Vergebung für absichtlich begangene Sünden. Ja, da wären wir alle geliefert. Aber Gott nimmt dich an, wie du bist, und jetzt möchte er dich anders machen. Und nicht, weil er dich quälen will oder weil er an dir rumzerren will und dir irgendwas aufdrücken will, was du gar nicht kannst. Nein, du kannst es natürlich nicht, sonst hätte Jesus nicht sterben und auferstehen müssen, wenn du es können würdest. Sondern weil er jetzt in dich hineinkommt, durch deinen Heiligen Geist und Neues macht. Du hast es, sofern du Gott vertraust. Du hast es sofort nicht. Bei euch ist es natürlich anders, bei mir ist es so. Ich habe es sofort nicht mehr. Ich liebe keinen Menschen. Viele Liebe, die wir haben, ist ja bloß Selbstliebe. Ja? Wenn ich zu euch nett bin, wisst ihr nie, ob ich das bin, weil ich euch wirklich liebe oder weil ich nur möchte, dass ihr auch zu mir nett seid. Das wisst ihr nie von außen. Manchmal entdeckt man es, vor allem wenn es kritisch wird miteinander, dann entdeckt man es. Wenn man sich streitet, entdeckt man, was der andere wirklich liebt oder wo er nur sich selber liebt. So. Und jetzt soll Neues, es soll Liebe entstehen. Du sollst entdecken, wie geliebt du bist. Und dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als zu sagen, dann ist der andere ja auch geliebt. Du glaubst es, dann hast du es. Du glaubst es nicht, dann hast du es nicht. Jedes Stück Land, auf das eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Es kann aber sein, dass du das Land nicht betrittst. Das wäre doch schade. Ja, darf das Wasser im Munde zusammenlaufen, dass man das erlebt. Mich hat beschäftigt, dass wir ja mal eine Umfrage unter unseren Mitarbeitern hier gemacht haben, von der natürlichen Gemeindeentwicklung, um mal so zu betrachten, wie sind wir eigentlich als Gemeinde unterwegs und wie wollen wir das machen. Und ich habe da schon oft drüber gesprochen, aber mich hat der Schlag getroffen, schon ein bisschen. Die Quintessenz war, wir finden unsere Gottesdienste toll, aber bei der Frage, ich erfahre die verändernde Kraft des Evangeliums in meinem Leben, war der Wert relativ gering. Da habe ich gedacht, ach, würdet ihr mich doch bitte blöd finden, aber ihr lebt Jesus täglich. Das eine nützt mir nichts. Was nützt es uns, dass wir uns alle toll finden und dass wir irgendwas gut machen? Wichtig ist doch, dass wir Jesus täglich erleben. Dass wir entdecken, wie er uns liebt, gerade dann, wenn es eng wird. Dass wir den anderen lieben, obwohl er eigentlich sich gerade verhält, dass man es anders machen müsste mit ihm. Deshalb lasst uns unser Misstrauen gegen Gott nicht mehr entschuldigen, sondern dem offen ins Auge gucken. Bei Jesus ist der Raum dafür. Und dann lasst uns umkehren und uns beschenken lassen mit dem neuen Leben. Wir haben beieinander nicht nur die Aufgabe, uns in Ruhe zu lassen, sondern nach dem Motto, sag mir bitte nur, was ich gerne hören möchte. Das ist im Alten und im Neuen Testament immer wieder der Tenor der Propheten, die sagen, ihr ladet euch Lehrer auf, nach denen euch die Ohren jucken. Ja, also was man gerne hören will. So, das pflegt immer schön, bist schon in Ordnung, ne? Bleib mal so, wie du bist, ist alles gut. Ja, für Gott ist es gut mit dir, der hat dich lieb, der tut nichts lieber, als bei dir zu sein. Aber gerade deshalb könnte man doch noch anders werden. Und das ist ja auch, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, dann der Punkt, der mich auch immer wieder bewegt und es betrifft einen immer zuerst selber. Ich habe jetzt als junger Mensch schon den Satz gehört und ich glaube, dass er heute noch wahr ist. Die Menschen gucken unser Leben ja genau an. Und es geht hierbei dabei nie um Fehlerlosigkeit, ihr Lieben, sondern auch um die Frage, wie gehe ich mit meinen Fehlern um. Wenn ich dann ständig Erklärungen habe, warum die anderen schuld sind, dann nimmt mich kein Mensch ernst.
Jeder außer ich weiß, dass ich genauso daran beteiligt bin.
So, und da gilt eben für mich immer wieder der Satz, ich kann nicht hören, was du sagst, wenn ich anderen von Jesus erzählen will, ich kann nicht hören, was du sagst, weil das, was du tust, viel lauter ist.
Ja, und Gott bleibt dabei nicht stehen, dass er Josua verhaftet. Weißt du, wenn ihr das Land wollt, es geht hier um unsere Gemeinschaft. Deswegen bleibt bei mir. Als drittes kommt noch der Zuspruch. Und das ist herrlich. Ich nehme nur diesen einen Satz, sei getrost und unverzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.
Gott wird sich um alles kümmern. Deshalb kannst du mutig und stark sein, wie wir es vorhin gesungen haben. So könnte man auch übersetzen. Mutig und stark. Mutig heißt nicht, oh, mal ganz vorsichtig hier so ein bisschen den Fuß einen Moment vorsetzen, das ist ja auch wieder ein Stück Land, was uns dann gehört. Hat geklappt, na gut. Nein, mutig heißt, so, jetzt gehen wir da mal rein. Los geht's.
Im Epheserbrief, Kapitel 6, wo es darum geht, wir haben ja nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen in unserem Leben als Christen, da wird gesagt, seid stark in dem Herrn.
Also es geht hier wieder nicht darum, dass du gewählt Bodybuilding jetzt machst und ein paar Muckis anschaffst und dann alle aus dem Weg räumst.
Weil aus dem Weg räumen gibt es sowieso, darum geht es sowieso ja nie.
Sondern es geht darum, dass du stark im Vertrauen auf Gott wirst.
Wenn er sagt, du, dieser Mensch ist liebenswert, dann widersprich doch einfach mal nicht.
Wenn er da sagt, weißt du, ich weiß, es geht dir dreckig und du weißt nicht, wie du es morgen schaffen sollst. Aber ich weiß, wie ich das schaffe. Geh einfach mal in den morgigen Tag rein. Steig einfach aus dem Bett morgen.
Wir kriegen alles hin. Aber steig bitte aus diesem Bett. Geh ins Badezimmer, mach dich fertig und dann guck mal, wie wir den Tag schaffen.
Ich weiß, dass du eigentlich jetzt die Wahrheit umbiegen musst, damit du aus dieser Sache noch sauber rauskommst.
Weißt du was? Ich freue mich jetzt schon drauf, dein Gesicht zu sehen, wenn du ehrlich bist und ich dir zeige, wie ich das alles noch hinkriege.
Ich weiß das noch, wie ich damals in der Firma als Chemielaborant irgendwann merkte, ich dachte eine Zeit lang, nur ich bin derjenige, dem irgendwas schief geht, der irgendwas kaputt macht. Ja, und irgendwann fand ich da so unter unseren Arbeitsschränken irgendwelche kaputten Glasgeräte und so weiter und merkte, das wird hier einfach nur unter den Teppich gekehrt. Ja.
Keiner hat Probleme, weil die Probleme einfach weggekehrt werden.
So. Und die haben mich immer doof angeguckt, wenn ich zum Chef gegangen bin und gesagt habe, entschuldigen Sie, das ist mir schiefgegangen. Und er konnte auch so doof fragen, wie konnte das denn passieren? Das hatte ich ihm gerade erklärt.
Aber interessant war, dass dieser Mann mich Jahre später auf meinen Glauben an Jesus angesprochen hat.
Obwohl ich dachte, ich bin hier der schlechteste Laborant, der durch die Gegend läuft. Interessanterweise.
Und ein neuer Chef sagte, als ich dann in die theologische Ausbildung ging, um Pastor zu werden, und er mich verabschiedete und mir mein Zeugnis aushändigte, sagte er, Herr Meier, ich wollte Ihnen nur was sagen, Sie wurden ja hier oft belächelt bei uns. Aber ich will Ihnen das eine sagen. Eigentlich bräuchten wir Menschen wie Sie. Und wenn Sie mal wieder Arbeit suchen, dann können Sie jederzeit bei uns anrufen.
Das ist ja nichts so nach dem Motto, haha, hast alles richtig gemacht. Nein, bei weitem nicht.
Aber irgendwie merken Menschen dann doch, ob man gehalten ist und deshalb nicht zerbricht an dem, was schief geht. Oder ob man versucht, aus eigener Kraft zu leben und deshalb vielleicht als gebrochener Mensch endet. Weil man keinen Bruch, der sich ins Leben einschleicht, übersteht.
Weil man immer nur auf die eigene Kraft bauen muss.
Und ihr Lieben, die lässt nach. Ich bin jetzt 48 geworden.
Mein Arzt sagt ja, aber Sie sind auch ganz gut in Schuss. Aber na gut.
Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. So hieß es mal als Jahreslosung, mitten aus diesem Text. Ja, das darfst du ernst nehmen. Im Hebräerbrief wird das aktualisiert für uns Christen.
Da wird dann gesagt, euer Leben sei frei von Habgier.
Also immer raffen zu müssen und so. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat versprochen, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Darum dürfen wir zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer, ich fürchte mich nicht. Was können mir Menschen antun? So wird das Hebräerbrief, Kapitel 13, aktualisiert für uns Christen. Und mit diesem Zuspruch, ein Zuspruch ist etwas, da spricht jemand und in dem Moment, wo der andere es hört, bekommt das. Das wird ihm zugesprochen. Er hat es dann. So darfst du das ernst nehmen. Und insofern mit Zukunft leben. Du hast Zukunft, weil Gott dir Zukunft geben will. Nimm den lebendigen Gott ernst. Lebe nach seinen Worten und kehre um, wo du das verpasst hast. Nimm stark und mutig die Zukunft in Anspruch, die er dir schenken will. Danke für eure ausgesprochene Geduld. Amen.